Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Gesundheitspolitische Impulse, Digitalisierung, Prävention, Kooperation. Jetzt handeln. Wie gestalten wir die Zukunft unseres Gesundheitssystems? Darüber spricht Einblickredakteur Christoph Nitz mit Professor Lutz Hager vom Bundesverband Managed Care BMC.
Professor Lutz Hager ist seit 2022 Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Managed Care. Er ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der SRH Fernhochschule in Riedlingen. Zuvor war er Geschäftsführer der IKK Südwest und Unternehmensberater bei McKinsey. Hager hat in Göttingen, Paris und den USA Politik, Sozialwissenschaften und Philosophie studiert.
Der Bundesverband Managed Care, kurz BMC, ist ein pluralistischer Verband mit über 250 Mitgliedern aus dem gesamten Gesundheitswesen. Er setzt sich für die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems im Sinne einer zukunftsfähigen, qualitätsgesicherten und patientenorientierten Versorgung ein.
Das Jahr 2025 wird für das Gesundheitswesen von großer Bedeutung sein. Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte, neuen Versorgungsmöglichkeiten und der anstehenden Bundestagswahl stehen wichtige Veränderungen und Entscheidungen bevor. Der BMC hat dazu gesundheitspolitische Impulse erarbeitet, die eine Neuausrichtung des Gesundheitswesens vorschlagen. Zentrale Themen sind dabei die digitale Transformation, ein neuer Fokus auf Gesunderhaltung, bedarfs- und ergebnisorientiertes Handeln sowie neue Formen der Zusammenarbeit. Das Papier wurde im Vorfeld des BMC-Kongress veröffentlicht. Immer zum Jahresbeginn kommen über 600 ExpertInnen aus Versorgung, Wissenschaft, Gesundheitswirtschaft und Politik zusammen, um sich über die wichtigsten Themen rund um digitale Transformation, Gesunderhaltung und bedarfsorientierte Versorgung auszutauschen.
Schönen guten Tag, Herr Professor Hager. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Guten Tag.
Freut mich. Sie haben zur Bundestagswahl als Bundesverband Managed Care ein Impulspapier vorgelegt. Und meine Eingangsfrage wäre, wie schätzt der BMC die Finanzsituation ein, die ja doch relativ jetzt stark in die Diskussion geraten ist und die durch den Bundesgesundheitsminister vielleicht nicht ganz so prioritär behandelt wurde, wie man sich das wünschen würde?
Ja, die Gesamtsituation ist Ausdruck und Spiegelbild unseres Gesundheitssystems, wie es seit Jahren und Jahrzehnten läuft. Es läuft immer schneller, es kann auch immer mehr Ansprüche bedienen und es verbraucht immer mehr Ressourcen. Man kann sagen, Überlastung, Übernutzung zum Schaden von uns allen, natürlich auch und vor allem von den Patientinnen und Patienten, die das häufig dann selber zu spüren bekommen, wenn man im Dschungel Gesundheitswesen nach dem nächsten Anschlusspunkt sucht. Und man könnte sagen, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo das Geld aus ist, am Ende des Geldes. Ich vermute, eine weitere Beitragssatzerhöhungswelle halten die Lohnnebenkosten nicht aus. Und vielleicht ist das ja auch der Zeitpunkt, endlich für einen Einstieg in weiterreichende Reformen, Strukturreformen. Man kann es sarkastisch sagen, hurra, endlich sind wir pleite.
Ja, vielen Dank. Ihr Impulspapier für mehr Gesundheit und eine zukunftsgerichtete Versorgung hat fünf zentrale Forderungen, wenn Sie die vielleicht unseren Hörerinnen noch mal kurz zusammenfassen könnten.
Ja, wir wollen tatsächlich, wir haben das übertitelt Gesundheit und zukunftsgerichtete Gesundheitsversorgung. Und beides gehört zusammen. Das Gesundheitssystem soll seinem Namen alle Ehre machen. Und wir wissen, dass die eigentlichen Potenziale in einer Gesellschaft des längeren Lebens, die liegen darin, dass wir länger gesund bleiben, dass wir gesund altern. Und da ist so vieles möglich, was gesamtgesellschaftlich veranlagt ist, was wir aber auch im Gesundheitssystem über Prävention, Gesunderhaltung, Impfen, Früherkennungen und so weiter tun können. Deswegen denken wir diese Dinge zusammen und wir denken, wir sollten dann fünf Bereiche herausgreifen. Und der erste Bereich ist ganz übergreifend die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen, das zu beschleunigen. Wir stehen jetzt am Startpunkt der EPA. Das müssen wir erstmal gemeinsam schaffen, also klopfen auf Holz und auch alle zusammenhalten an der Stelle, richtig. Und dann aber auch weitergehen in Richtung Prozesse, in Richtung Navigation, in Richtung Echtdaten, eine zweite Ebene sozusagen der Versorgung, wo die Daten immer mitwandern. Und das Zweite hatte ich schon angesprochen, einen neuen Schwerpunkt auf Gesunderhaltung zu setzen, gesamtgesellschaftlich und im Gesundheitssystem selber. Gesundheit ist eine Investition, die wir an vielen Stellen der Gesellschaft, die sich auszahlt, und das soll ein Schwerpunkt sein. Das Dritte ist Bedarfe und Ergebnisse. Letztendlich geht es darum, dass wir das in einen Einklang bringen und dass wir uns alle viel stärker darauf verpflichten, dass Gesundheitsversorgung auch messbare Erfolge hat. Natürlich dann in einer vernetzten Arbeit, denn wir alle wissen, Gesundheitsversorgung ist kein One-Stop, sondern das ist eine Kette. Und entlang dieser Kette, gerade besonders im Bereich chronischer Erkrankungen, können wir auch stärker Bedarfe und Ergebnisse in den Mittelpunkt stellen. Und das Vierte ist mir ganz besonders wichtig, denn auf der einen Seite brauchen wir Freiräume der Ermöglichung. Wir haben viel zu viel Regulierung oder einfach fein granuläre Ausgestaltung. Ich nenne es sogar kontrollwirtschaftliches Denken, was mittlerweile bis in die Gesetzgebung hineinreicht. Davon müssen wir weg, aber gleichzeitig brauchen wir an einigen Stellen Richtungen und Instrumente, die uns in ein neues Arbeiten hineinbringen. Und das sind die Dinge, die wir als BMC auch schon entwickelt haben und die wir auch weiterentwickeln wollen, weil sie inhaltlich einfach noch eine Ausgestaltung brauchen, zum Beispiel ein Primärarztsystem, Chronikerprogramme und regionale Versorgung. Und das fünfte und letzte Handlungsfeld ist das der Zusammenarbeit, des Miteinanders und auch der interprofessionellen, letztendlich Teamarbeit in einem Gesundheitssystem, in dem wir ganz viele Kompetenzen brauchen, weil wir gerade in einer alternden Gesellschaft eben nicht nur medizinisch, sondern auch pädagogisch, didaktisch betreuen, unterstützen, pflegerisch und so weiter unterwegs sind.
Ja, vielen Dank für die knappe Zusammenfassung. Der BMC fordert, wenn ich jetzt ins Detail gehen darf, der BMC fordert eine Abkehr von der arztzentrierten Versorgung hin zu, wie Sie es schon angesprochen hatten, mehr kooperierenden Strukturen. Wie genau stellt sich der BMC, wie stellen Sie sich diese Umstrukturierung vor und welche Rolle sollen die Ärztinnen künftig in dem System dann spielen?
Also das Wort arztzentriert ist ja ein bisschen ein Kampfbegriff, daran will ich mich gar nicht abarbeiten. Und das ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch der Ärzteschaft und der Ärzte und Ärzte-Hierarchien aus dem 19. Jahrhundert zu verteidigen, sondern es geht eben darum zu sehen, dass Gesundheitsversorgung ein Miteinander vieler Professionen ist. Und die wollen wir stärker mit ins Spiel bringen. Insbesondere die Pflege ist die größte Berufsgruppe und hat auch einen ganz wichtigen inhaltlichen Beitrag zu leisten, weil Pflege eben die Ermöglichung von Selbstständigkeit, von Autonomie zur Folge hat und das in einer Gesellschaft des längeren Lebens eine wichtige Kompetenz ist. Und ganz viele andere Gesundheitsberufe und Kompetenzen fließen da auch ein. Und dann brauchen wir jetzt eben Strukturen, in denen diese Zusammenarbeit auch möglich ist. Deswegen der Blick auf Primärversorgungszentren oder auf regionale Zusammenarbeit.
Genau, das Konzept der Primärversorgungszentren, PVZ, ist aber nicht bei allen Leistungserbringenden beliebt. Wie wollen Sie die verschiedenen Akteure von Ihrem Modell hier überzeugen? Wie wollen Sie die ins Boot bekommen?
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass jede Arztpraxis zu einem Primärversorgungszentrum werden muss, sondern dass es darum geht, Kooperation zum Prinzip der Zusammenarbeit zu machen, gerade in der Primärversorgung. Und je mehr wir dort vernetzt arbeiten, je mehr die Daten, wie gesagt, mitwandern und je mehr wir auch in eine gemeinsame Verantwortung kommen, umso wirksamer wird das werden. Und dann sind Primärversorgungszentren eine Ausprägung, in der sich das fassen lässt. Aber es kann genauso gut ein Netzwerk und ein Verbund sein, in dem zum Beispiel Pflegedienste und Hausarztpraxen und Physiotherapeuten und psychiatrische Behandlung viel, viel stärker ineinander greifen.
Genau. In Ihrem Papier schlagen Sie auch vor, dass digitale Leistungen ein integraler Bestandteil des SBG 5 werden sollen. Die sollen dort aufgenommen werden. Und welche konkreten Vorteile erwarten Sie dafür für Patientinnen und Leistungserbringende?
Ja, ich glaube, dass wir uns selber unglaublich einschränken in dem, was in anderen Ländern längst möglich ist, indem wir das Digitale als eine Sonderform begreifen und glauben, wir müssten dann für jeden einzelnen Leistungsbereich etwas Digitales neu erfinden, zum Beispiel die telemedizinischen, das Telemonitoring im Bereich Herzinsuffizienz. Hat viele Jahre gedauert, ist jetzt dann trotzdem wieder kleinteilig und teilweise unpraktisch geregelt. Und wir müssten hier einfach mal das Stoppschild herausnehmen und dann werden sich Angebote zeigen und es wird sich auch im Dialog durchsetzen, welche Angebote geeignet sind. Ich unterstelle vor allem allen denen, die digitale Lösungen einsetzen wollen, erst einmal das Beste. Und am Ende müssen Ärzte und Patienten entscheiden, ob das gute Lösungen sind.
Im Papier ist die Sprache von einem Recht auf Datennutzung und Dateneinsatz. Das ist quasi durchaus ein Paradigmenwechsel, denn im Lande ist ja der Datenschutz quasi sehr im Vordergrund. Wir haben es jetzt gerade bei der EPA und beim Chaos Computer Kongress erlebt, wie wertig und wie stark auch über solche Datenschutzthemen berichtet wird. Und deshalb meine Frage, wer soll Ihrer Ansicht nach Zugriff auf welche Daten erhalten? Was ist da die Position vom BMC?
Also erstmal haben Sie es völlig richtig als einen Paradigmenwechsel beschrieben. Denn wenn wir die Chancen von Gesundheitsdaten ernst nehmen, dann laufen die halt nicht nur passiv mit und werden irgendwo mal aufgegriffen, sondern dann wird damit aktiv gearbeitet zu meinem Vorteil als Patient im Hintergrund. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass diese Daten auch einen Wert haben oder eben Risiken anzeigen. Das ist genauso, wie wenn ich zum Blutspenden gehe und dann parallel noch so eine kleine ein kleiner Check beim Deutschen Roten Kreuz mitläuft. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl und genauso sollte das hier auch sein. Natürlich sagen alle IT-Experten, sicher sind die Systeme nie und die EPA 3, die jetzt startet, ist vielleicht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber wir werden uns dort weiterentwickeln. Und ich glaube auch hier, je mehr wir uns aus einem sozusagen Sonderweg entwickeln, der vor 20 Jahren angefangen hat, als Papierkarten oder Plastikkarten sozusagen noch toll waren, je mehr wir uns Anschluss finden an moderne Verfahren der Sicherung, der Authentifizierung mit dem Smartphone, wie wir das im Bereich Banking und so weiter machen, desto mehr werden wir auch Schritt halten können mit einfach steigenden Sicherheitsanforderungen.
Eine Frage, Sie haben Banking genannt. Wenn man jetzt Gesundheitskarten und Zugänge vergleicht mit Banking, dann ist der Weg in der Gesundheit ein nochmals sicherer. Finden Sie das eigentlich angemessen? Also wenn man jetzt mal sein Konto und sein Geldstand und die Gesundheit mal vergleicht?
Ja, ich finde es angemessen. Also wir sind ja wirklich dabei, eine Lernkurve zu nehmen. Und wir haben ja noch gar keinen, die meisten Menschen haben ja logischerweise, weil die EPA eben noch nicht praktikabel zur Verfügung stand, noch gar kein wirklich gutes Gefühl damit, wie es ist, mit den eigenen Gesundheitsdaten umzugehen. An anderer Stelle gehen wir durchaus nachlässig mit den eigenen Gesundheitsdaten um, wenn es irgendwie die Nutzung von Google als Suchmaschine angeht oder die Smartwatch oder ähnliches. Und ich finde es klasse, ich finde es wirklich hervorragend, wenn es uns hier gelingt, ein Verständnis, eine Kompetenz, eine digitale Gesundheitskompetenz aufzubauen, die diese Daten ernst nimmt, sowohl was die Sicherheit angeht, aber eben auch was den Wert angeht.
Also ich kann mir jetzt als Nutzer durchaus vorstellen, dass es einfach gut ist, wenn man quasi zum Arzt geht und sagt, ich war gerade bei dem Facharzt, den Bericht finden Sie hier in der Akte, können wir da weitersprechen, was muss ich jetzt tun? Also man muss, glaube ich, mehr auch die Vorteile des Ganzen nochmal in den Vordergrund stellen.
Ja, und ich glaube, es kann alles noch viel proaktiver werden. Also es sollte ja ein Prozess sein, wir reden ja auch viel über Patientensteuerung. Ich rede da lieber von Navigation, aber klar ist, das ist ja etwas, was wir als System bereitstellen müssen. Das ist ja das Originäre, die originäre Leerstelle unseres Gesundheitssystems, dass wir eben diese Weiterreichung, diese Versorgungsketten nicht im System institutionalisiert haben. Also ich müsste mich gar nicht darum kümmern, sondern mein Hausarzt müsste sagen, wann passt es Ihnen dann einmal, ich möchte gern diese Ergebnisse besprechen. Oder ihr schreibt mir, wunderbar, ich habe den Bericht erhalten, aber im Augenblick sehe ich da keinen Bedarf. Also er müsste mich sozusagen leiten. Und das ist eben möglich, wenn die Daten weitergehen und wenn auch klar ist, da gibt es einen gemeinsamen Verantwortungshorizont, dass der Hausarzt so einen Ball auch aufnimmt, dass er derjenige ist, der im Zweifelsfall immer schaut, was ist der nächste Schritt.
Es muss sich einiges ändern und Sie fordern konkret eine stärkere erfolgs- und qualitätsabhängige Vergütung. Welche Kriterien sollten dabei Ihrer Meinung nach eine Regel geben oder was sind da so Ihre Ideen? Weil man hört ja auch vom Bundesgesundheitsminister, dass wir sehr viel Geld ins System geben. Aber wenn man jetzt die Lebensdauer als Qualitätskriterium unserer Gesundheitsversorgung nimmt, so hat es ja auch Professor Lauterbach gemacht, dann liegen wir da bestenfalls europäisch gesehen im Mittelfeld. Also da ist, sagen wir mal, die Effizienz des eingesetzten Geldes nicht ganz so nachvollziehbar. Und wie gesagt, Sie fordern stärkere erfolgs- und qualitätsabhängige Vergütung. Und da meine Frage: Was ist da so Ihre Idee? Wie wollen Sie das angehen und wie wollen Sie da auch wieder Verbündete gewinnen dafür?
Ja, also es kommt genauso zusammen, wie Sie das gerade geschildert haben. Wenn wir eine Verbindung von Lebenserwartung zu Qualität der Gesundheitsversorgung ziehen wollen, dann ja über die Zivilisationskrankheiten, über das Thema Primärprävention und vor allem eben auch Sekundärprävention. 20 Millionen Menschen in Deutschland, wirklich 20 Millionen Menschen sind an Bluthochdruck erkrankt oder leiden an Hypertonie und haben damit erhebliche Risikofaktoren. Und das ist doch eine Größe, mit der man unglaublich viel arbeiten kann, wo man jetzt überlegen kann, wie erreicht man Menschen, was sind auch die richtigen Schritte entlang eines strukturierten Versorgungsprogrammes. Genau das hatte Herr Lauterbach ja vorgeschlagen. Und wenn man dann sagt, wie das bei den DMPs ja auch heute schon ist, dann gibt es auch eine Arztpraxis, wo der Patient da eingeschrieben ist. Und es gibt einen längeren Weg, den man gemeinsam zurücklegt in der Primär- und Sekundärprävention. Dann macht es doch Sinn zu sagen, das knüpfen wir auch an eine Vergütung. Wenn das in einer Population, nicht auf den Einzelnen, da kann immer alles Mögliche passieren, aber wenn sich das sinnhaft in einer Population zuordnen lässt und diese Programme und Erfahrungen gibt es, dann können wir diese Verbindung ziehen. Und das ist ein lernendes System, aber der Gedanke, wie gesagt, über eine längere Dauer diese Arzt-Patienten-Beziehung qualitativ zu entwickeln, das macht viel Sinn.
Auf jeden Fall ein spannender Impuls. Sie hatten vorhin einen anderen Aspekt noch erwähnt, und zwar, dass wir das gesamte Gesundheitswesen auch von der Hierarchie nochmal neu aufstellen müsste. Sie sprechen sich im Papier auch für eine Kompetenzerweiterung eben bei den Pflegekräften und eben auch bei den neu entstehenden oder schon vorhandenen Gesundheitsfachberufen aus. Wo sehen Sie da konkret neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten?
Also ich glaube erst einmal, dass pflegerisches Handeln im deutschen Gesundheitssystem nicht gut verortet ist. Es ist im SGB-XI verortet, es ist im SGB-V verortet und es ist nicht so verortet, dass es das ausschöpft, was Pflege als Profession auf dem Weg zur Genesung, zur Heilung, zur Wiederherstellung und Erhalt der Selbstständigkeit leisten kann. Deswegen verspreche ich mir da wirklich viele gute Beiträge, zum Beispiel unter dem Wort Community Health Nurse diskutiert worden sind. Also eine Primär- und eine Unterstützung einer primären Gesundheitsversorgung in Ergänzung zu der ärztlichen Ebene.
Sie haben Ihr Impulspapier Gesundheitspolitische Impulse 2025 zur Bundestagswahl herausgebracht. In 6 Wochen sind wir schlauer, wie die Wahlen ausgehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung formulieren würden und sagen, was sind die 2 bis 3 wichtigsten Punkte, die ein neuer Gesundheitsminister angehen sollte oder eine Gesundheitsministerin natürlich.
Ja, Erst einmal völlig richtig, das ist alles jetzt Spekulation. Insbesondere, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist der Rahmen, in dem wir agieren. Und das ist jetzt kein gesundheitspolitischer allein, sondern das ist der gesamtpolitische Rahmen, wie viel Reform ist möglich, ja auch in anderen Politikfeldern, wie viel Willen und wie viel Übereinstimmung zwischen den Koalitionspartnern ist da. Und entsprechend groß oder klein werden die Brötchen sein, die wir backen können. Ich glaube, zwei Weichenstellungen wären entscheidend. Die eine Weichenstellung ist, wir wollen weg von dieser schablonenhaften Kleinstregulierung. Wir wollen weg von kontrollwirtschaftlichem Denken. Wir nehmen uns auch ein Stück zurück als Gesetzgeber. Und das Zweite ist, wir gehen Strukturreformen in der Gesundheitsversorgung nicht wie in der letzten oder ablaufenden Legislaturperiode sektoral an und machen eine Krankenhausreform und machen dann ein Gesetz für den ambulanten Sektor, das nicht gekommen ist, sondern wir sagen gleich von Anfang an, wir müssen Reformen, wir müssen Gesetze machen, die beide Sektoren, alle Sektoren eben in dem Versorgungskontinuum, wo ich auch die Pflege zum Beispiel einbeziehe, mit enthalten sind. Das müsste sozusagen von Anfang an Klick machen. Und dann musste eigentlich die Digitalisierung oder die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, die müssten quasi das führende Prinzip sein. Also man müsste sich fragen, was wird möglich, indem wir das, was heute Stand digitaler Unterstützung ist, auch einsetzen. Und ein Vorschlag, den wir gemacht haben, ist ja ein Primärarzt, Primärversorgungssystem zu entwickeln mit einer digitalen Eintrittstür. Da gibt es viele Fragen zu beantworten. Wir werden das selber auch weiter bearbeiten, werden da konkrete Lösungsvorschläge machen. Und an so genau solche Punkte, die zwischen den Scharnieren sitzen, die sollte die neue Bundesregierung, der neue Bundesminister, die Bundesministerin in den Mittelpunkt rücken.
Ihr Bundesverband Managed Care hat sich zusammengetan mit dem BIM, dem Bundesverband Internetmedizin. Insgesamt vertreten Sie mehr als 250 Mitglieder und Ihren Verband zeichnet aus, dass Sie eigentlich übergreifend, also intersektoral quasi aufgestellt sind. Sagen Sie uns doch als Vorstandsvorsitzender so ein bisschen, wo steht der BMC und was sind so Ihre Erwartungen an den Verband? Wo wollen Sie hin mit dem BMC?
Also ich habe mich sehr gefreut, dass der Bundesverband Internetmedizin dazugekommen ist, weil sich das Feld der Gesundheitsversorgung und das Feld, auf dem der BMC aktiv ist, in den letzten Jahren ja auch erweitert hat mit dem Gesundheitswesen selber. Wir wachsen sozusagen mit den Möglichkeiten, Aufgaben und Kompetenzen, die wir für eine gute Gesundheitsversorgung brauchen. Und ich hatte schon gesagt, digitale Transformation ist ein absoluter Schlüssel für Gesundheitsversorgung der Zukunft. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Kooperation haben oder der BIM jetzt zum BMC kommt und wir werden da weiter stark gemeinsam arbeiten. Wir haben jetzt angefangen mit einem Zukunftsbild, einem Visionarium 2070, weil wir gesagt haben, digitaler, aber auch medizinischer, technologischer und auch gesellschaftlicher Fortschritt, das wollen wir einmal in die Zukunft denken und von der Zukunft wieder zurück, anstatt aus der Vergangenheit sozusagen immer wieder an den alten Mustern festkleben. Also das ist eine Richtung des BMC, mit Lust und Interesse an der Zukunft zu arbeiten. Und eine zweite, das hatte ich auch schon gesagt, ist das Feld zu erweitern von Gesundheitsversorgung zu Gesundheit. Man muss immer beide Dinge gleichzeitig sehen. Gesundheitsversorgung mit dem Ziel, Gesundheit zu erhalten und zu steigern. Und das, auch das eröffnet, wenn ich das gerade noch anfügen kann, auch das eröffnet sozusagen ein neues Feld von Kooperationen in den Bereich der Sozialverbände, in den Bereich der Kommunen und vieler weiterer Akteure. Und letzter Satz, Entschuldigung, aber der BMC ist und bleibt immer der Ort, wo es um Gesundheitsversorgung geht und darum, die Welt der Gesundheitsversorgung für Patientinnen und Patienten besser zu machen.
Ich finde ja schon mal gut, dass man von Gesundheitsreparatur zu Gesundheitsprävention kommt und damit natürlich auch insgesamt für die Bürgerinnen und Bürger die Sache grundsätzlich verbessert, weil wenn man nicht krank wird, ist es ja schon mal insgesamt ein besseres Ergebnis, als wenn man krank ist und dann zwar eine tolle Versorgung bekommt, aber wie gesagt, ohne Krankheit ist es immer besser. Sie haben in wenigen Tagen den BNC-Kongress. Das ist immer der Auftakt ins gesundheitspolitische Jahr, in das Jahr insgesamt der Gesundheitsversorgung. Was sind denn die Highlights in diesem Jahr? Worauf freuen Sie sich besonders? Was haben Sie vorbereitet für die Menschen, die dort zusammenkommen?
Also in der Tat ganz viele Highlights und wir versuchen ja jedes Jahr ein paar neue Dinge anzubieten und den BMC-Kongress auch immer weiter zu entwickeln. Sie haben völlig recht, es ist der Ort, wo alle zusammenkommen, die Lust auf Innovationen haben, die sich austauschen wollen über neue Möglichkeiten, neue Kooperationen, das, was anderswo andernorts erfolgreich ist. Und dieses Jahr steht natürlich die EPA im Mittelpunkt. Wir haben mit Susanne Ozygowski, glaube ich, die Frau, auf die sich jetzt alle Augen richten, wenn es an den Start der EPA geht und werden uns da mit vielfältig beschäftigen. Wir haben Live-Showrooms von großen Praxissoftwareherstellern, die einmal schauen, wie die EPA eigentlich in ihre Systeme integriert ist. Wir haben neben ganz vielen anderen Themen der Blick ins Ausland auch immer wieder spannende neue Dinge. Wir haben eine Session mit Longevity-Hacks. Wir lassen uns etwas von der Zukunftsforschung berichten und wir haben zum Abschluss ein Kabarett mit am Start, um gemeinsam den Irrsinn des Gesundheitswesens zu prämieren. Das hatten wir im letzten Jahr ausgeschrieben und haben da viele irrsinnige Videos erhalten.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ihr Kongress behandelt, wie Sie ja erwähnten, in jedem Fall auch digitale Transformation. Rechnen Sie da damit, dass auch Ihre digitale Eintrittstür nochmal diskutiert wird und dass Sie da Impulse mitnehmen, dass eben dieses Konzept auch in die Praxis kommen kann?
Ja, also das ist ja erstmal in Anführungszeichen nur ein Schlagwort. Ich habe es ausgeliehen von Schweden und unserem Buch für Value-Based Care, wo es dazu einen Beitrag aus dem schwedischen Gesundheitssystem gibt. Und wir haben uns selber eine Hausaufgabe gegeben, auch am Schluss unseres Impulspapiers, und haben gesagt, es gibt diese Zukunftsfelder, aber es gibt auch viele spannende Fragen, die gelöst werden müssen. Es liegen eben nicht alle Antworten auf dem Tisch. Es ist nicht so, dass wir nur ein Umsetzungsproblem hätten, sondern wir müssen auch noch mal durchdenken, wie so eine digitale Eintrittstür in einem Primärversorgungssystem funktioniert. Diese Aufgabe haben wir uns gegeben. Herzliche Einladung an alle, die mitarbeiten möchten. Und auf dem Kongress, glaube ich, wird es da schon auch schon viele interessante Gespräche dazu geben.
Herr Professor Hager, ich danke Ihnen für die vielen Einblicke und wünsche Ihnen alles Gute für den BMC und natürlich zunächst für Ihren Kongress.
Vielen Dank, Herr Nitz. Bis bald.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast im Netz unter einblick-newsletter.de.